Hallo. Hallo, liebe Hörer. Schön, dass ihr da sind. Willkommen zur Algebra. Hallo am Video. Wir nähern uns dem Ende von Kapitel 7. Wir haben jetzt noch einen Satz und ein Beispiel. Und dann ist Kapitel 7 auch schon wieder zu Ende. Und da war ganz schön was los. Wir haben den Satz von Firma Euler letztes Mal schon angeguckt. Erinnern wir uns kurz, worum es geht. N ist eine natürliche Zahl, a auf z ist Zeilabstand zu n und dann gilt, dass a hoch phi von n kongruent ist zu 1 modulo n. Oder anders gesagt, ist a hoch phi von n minus 1 durch n teilbar im Rand z. Und wir müssen uns kurz erinnern, was dieses phi von n war. Was war das nochmal? Ja.
Da die eulersche Phi-Funktion von n.
Genau, phi von n bezeichnet die eulersche Phi-Funktion angewandt auf n. Und was ist das?
Achso, das ist die Anzahl der teilerfremden Elemente von 1 bis n.
Vielen Dank, genau so ist es. Phi von n bezeichnet die Anzahl der zu n teilerfremden Elemente aus der Länge 1 bis n. Dann haben wir jetzt alles beisammen. Und wir haben uns letztes Mal klar gemacht, dass aus dem Satz von Fermat-Euler der kleine Satz von Fermat sofort folgt. Denn dann setzen wir einfach nur ein, was passiert, wenn n eine Primzahl ist. Für Primzahlen ist phi davon einfach die Primzahl minus 1. Und dann steht genau das da, was im kleinen Satz von Fermat steht. Wunderbar, dann müssen wir doch jetzt nur noch den Satz beweisen. Und dann ist alles schön. Okay, und die Beweisidee ist auch so üblich wie die vom kleinen Satz von Fermat. Wir beginnen damit, dass wir phi von n abkürzen. Und dann betrachten wir jetzt innerhalb der Menge 1 bis n diejenigen Elemente, die zu n teilerfremd sind. Das heißt, es ist einfach die Menge Tfn. Aber wir geben den Elementen jetzt noch so einen Namen. Und wir wissen ja, dass das K-Stück sind, denn K ist phi von n. Also schreibe ich jetzt, und mit Ihrer Erlaubnis werde ich das jetzt nicht alles nochmal einzeln einführen, sondern beschweren Sie sich, falls das nicht gut ist, wie ich das mache. Ich schreibe Tfn als Menge A1 bis hin zu AK. Die Anzahl der Elemente ist das, was man erwartet, und die heißen jetzt einfach A1 bis AK. Ist das in Ordnung? Dankeschön. Es ist okay, Nein zu sagen in solchen Momenten, aber das wissen Sie ja hoffentlich inzwischen. Gut, dann haben wir jetzt diese Menge. Und jetzt gucken wir uns an, was passiert, wenn wir diese Leute jeweils mit A multiplizieren. A ist die Zahl aus dem Satz, die wir vorausgesetzt haben, die da so rumläuft. Eine ganze Zahl, die zu n teilerfremd ist. Und die Teilerfremdheit zu n ist auch das Stichwort, denn A1 bis AK sind ja ebenfalls zu n teilerfremd. Wenn ich die jetzt also mit A multipliziere, kommen wieder Zahlen raus, die zu n teilerfremd sind. Das ist eins unserer Lieblingslemmata, oder jedenfalls eins von meinen. 3,25 Teil 8. Jetzt habe ich die zu n teilerfremden herausgegriffen, a1 bis ak. Das heißt, immer wenn ich eine zu n teilerfremde ganze Zahl sehe, dann ist sie zu irgendwas hier kongruent, modulo n. Und auch immer nur zu genau einer Zahl. Also gilt es auch für diese Produkte, die ich hier hingeschrieben habe. So, das heißt also, das schreibe ich jetzt nochmal hin, dass die Menge Tfn bis auf irgendwie herumtauschen und modulo n rechnen mit der Menge dieser Produkte übereinstimmt. Thank you.
könnte sein, dass A mal A1 modulo n eben gerade nicht zu A1 kongruent ist, sondern zu A5 oder so.
Aber wenn ich die Reihenfolge entsprechend ändere, passt das.
Und die Reihenfolge spielt auch gleich keine Rolle mehr. Denn ich betrachte das Produkt. Wenn ich das Produkt über die angucke, kriege ich also dasselbe raus, modulo n, als wenn ich das Produkt über die angucke. So. Wer braucht dazu noch Erklärungen? Noch mehr als das, was ich bisher gesagt habe. Wir haben die Zahlen A1 bis AK, multiplizieren mit A, bekommen dann modulo n wieder die gleichen Zahlen raus, eventuell in anderer Reihenfolge. Und das heißt, dass wenn wir die multiplizieren, wir modulo n dasselbe rauskriegen. Da ist ja die Reihenfolge egal. So. Na, und jetzt kommt der gleiche Trick, den wir schon kennen, aus dem kleinen Satz von Fermat. Ich sortiere die Sachen so ein bisschen hin und kürze modulo n etwas weg. Und wir dürfen das, was wir gleich wegkürzen, wegkürzen, weil das zu n teilabhängig sein wird. Also gucken wir mal, wie haben wir das gemacht? Ich schreibe mal hier einfach weiter, diese Kongruenz haben wir schon. Also stelle ich die mal hier wieder in die Mitte und dann gucken wir nach links, was wir da vielleicht zusammenfassen können. Also da haben wir das Produkt, die gleich 1 bis k, a mal i. Auf der rechten Seite bleibt das, was wir hatten. Ich schreibe es mal anders hin, a1 bis hin zu ak. Und auf der linken Seite möchte ich jetzt diese Faktoren A, die da jetzt ja mehrmals stehen, die möchte ich gern zusammenfassen. Wie viele davon habe ich? Naja, ich habe insgesamt K-Faktoren und das A steht dann jedes Mal, also habe ich das K mal, macht A K mal, weil der Rest ist einfach das, was da drüben steht, das Produkt über A1 bis AK. Das alles ist eine Kongruenz mal n. Und wir gucken scharf hin. Das Produkt steht hier auf der linken Seite und hier auf der rechten Seite und es ist teilabhängig zu n, weil die einzelnen Leute a1 bis ak teilabhängig zu n sind. Lemma 325 Teil a schon wieder. Also dürfen wir kürzen. Das Kürzungslemma, was ich hier verwende, ist dieses Kürzen bei Kongruenzrechnung, also Lemma, welches ist das? Ich glaube, es sind die 9. Und wir kürzen. Mit Lemma 7,9. Ich schreibe mal dazu. Das geht, weil das Produkt A1 bis AK teilabhängig ist zu n. Mit Lemma 325 Teil A. So erhalten wir. Naja, wenn wir gekürzt haben, dann steht hier 1, denn wenn ich dieses Produkt wegnehme, bleibt halt noch 1 übrig. Auf der linken Seite steht A und K und das ist dasselbe wie A von F. Dann sagen, dass der kleine Satz von Fermat daraus folgt, haben wir gesehen letztes Mal. Aber dann sieht man eben diese Idee mit dem Multiplizieren und Hinsortieren und Kürzen nur einmal. Wohingegen, wenn man beides beweist, man diese Idee zweimal sieht. Und beim ersten Mal ist es ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, manche Ideen zweimal zu sehen. Und dann nicken die Leute. Gut, danke. Okay. Beispiel. Und Ende von Kapitel 7. Hier sind ein paar Anwendungen von dem ganzen Zeug, was wir bisher gemacht haben. Und einige dieser Anwendungen weisen sozusagen in die Zukunft, weil es da um Gleichungen geht. Und mit Gleichungen werden wir uns auch noch mehr beschäftigen. Und ich mag das, das ist eines meiner Lieblingsthemen dieser Vorlesung. Denn das sind dann häufig so Gleichungen und so Fragen, die man
in der Schule oder wenn man irgendwie über den Marktplatz läuft und irgendwelche Menschen trifft, besprechen kann. Man braucht dafür überhaupt kein Vorwissen. Aber häufig braucht man für die Beantwortung dann plötzlich ganz viel Vorwissen. Und das denkt man nicht. Und ich mag solche Überraschungen. Hier ist so ein Beispiel. Und zwar ist das eine Gleichung. Zwei Quadrate, x Quadrat und y Quadrat. Und die sind so gesucht, dass die Summe 1203 ist. So, können wir jetzt mit Schulwissen rangehen und mal gucken, ob wir da Lösungen finden. Viel Spaß. Mit dem, was wir jetzt entwickelt haben, ist es ein Zweizeiger. So, warum kann diese Gleichung nicht ganzzahlig lösbar sein? Wir überlegen mal kurz. Auf der linken Seite stehen ja zwei Quadrate und auf der rechten Seite steht eine Zahl, bei der man sehen kann, dass sie beim Teilen durch 4 den Rest 3 lässt. Dann gucken wir doch mal, ob die Summe von zwei Quadraten beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen kann. Die Antwort ist nein. Denn Quadrate sind immer kongruent zu 0 oder zu 1 modulo 4. Nicht zu 2, nicht zu 3. Das heißt, ich schaffe es nicht, auf der linken Seite mit nur zwei Quadraten eine 3 zu kombinieren. Bei drei Quadraten wird es wieder funktionieren, aber bei zwei halt nicht. Und deswegen geht das nicht. Das heißt, man sieht das sofort mit dem, was wir wissen. Aber wenn man so mit Elementaren ausprobieren oder so daran ginge, dann würde es ein bisschen länger dauern. Ja.
Warum? Beim Teilen durch 4. Warum ist Teilen durch 4?
Weil die Praxis und die Erfahrung mit solchen Gleichungen gezeigt hat, dass Teilbarkeit durch 4 häufig eine gute erste Idee ist, um sowas zu überprüfen. Ja. Es gibt Gleichungen, bei denen man bei Teilbarkeit durch 4 noch nicht sieht, dann braucht man zum Beispiel Teilbarkeit durch 8. Und manchmal ist es auch Teilbarkeit durch irgendwas anderes. Aber hier bei dieser Art von Gleichung, das zeigt dann irgendwann die Erfahrung, das werden Sie irgendwann auch sehen, da ist Teilbarkeit durch 4 so das Erste, was man ausprobieren würde. Und genau, ich glaube, eine bessere Antwort kann ich gerade nicht geben. Die Frage war, ich vergesse immer fürs Video zu sagen, was die Frage war. Die Frage war, wie man darauf kommt, dass man Modulo 4 guckt.
Okay, dann gucken wir uns jetzt Teil B an. Teil B ist auch so eine Anwendung, die ich ganz toll finde. Viele von uns lernen in der Schule Teilbarkeitsregeln und wir lernen, wie sie funktionieren, aber nicht, warum sie funktionieren. Und jetzt mit dem Wissen, das wir haben, können wir innerhalb von wenigen Minuten sehen, warum das alles so klappt. Nehmen wir zum Beispiel die Teilbarkeitsregel durch 3. Die funktioniert doch so, dass man sagt, die Zahl ist durch 3 teilbar, wenn die Quersumme durch 3 teilbar ist. Ne? Kennen wir alle. Ja, aber warum klappt denn das eigentlich?
Dann schauen wir doch mal, was die Quersumme eigentlich ist. Die Quersumme bekommt man, indem man so eine Zahl hinschreibt mit Dezimaldarstellung und dann jeweils die Ziffern nimmt und die aufaddiert. So kriegt man die Quersumme. So, wie komme ich jetzt wieder zurück? Da muss ich die Ziffern dann ja multiplizieren mit der passenden Zählerpotenz. Das habe ich hier mal so aufgeschrieben. Ich habe also jetzt eine natürliche Zahl n. Und schreibe die als A0, das ist sozusagen die eine Stelle, plus A1 mal 10, also 10er Stelle mal 10, plus und so weiter, so weit wie es halt geht. Dann habe ich eine Dezimaldarstellung und sehe aber gleichzeitig die Zahlen, die ich aufsummieren müsste, um die Quersumme zu kriegen. Das sind nämlich diese Ziffern, diese A0 bis hin zu AK, so wie die hier heißen in dem Beispiel. Naja, und dann gucke ich einfach, was passiert denn mit diesen 10er-Potenzen, wenn ich Modulo 3 rechne. Und der Witz ist, dass jede Zehnerpotenz zu 1 kongruent ist, Modulo 3. Egal welche ich nehme. 1, 10, 100, bla bla bla. Das lässt immer alles beim Teilen durch 3 den Rest 1. Sodass also, wenn ich Modulo 3 rechne, ich diese Zehnerpotenzen alle durch 1 ersetzen kann. Und wenn ich das mache, komme ich von der Zahl m genau zur Quersumme. Und ich habe Modulo 3 gerechnet. Das heißt, wenn das eine durch 3 teilbar ist, ist auch das andere durch 3 teilbar und umgekehrt. Cool. Das ist Teilbarkeit durch 3. Und genauso kann man Teilbarkeit durch 9 machen, denn diese ganzen Zehnerpotenzen sind ja auch kongruent zu 1 modulo 9 und deswegen funktioniert genau dieselbe Regel. Ein bisschen witziger ist es, wenn wir Teilbarkeit durch 11 angucken, denn bei Teilbarkeit durch 11, da ist die Regel, ich weiß nicht, wer von Ihnen in der Schule gelernt hat, da ist die Regel, dass man die alternierende Quersumme anguckt und jetzt verstehen wir auch warum. Denn wenn ich mir Zehnerpotenzen angucke, dann habe ich bei Teilbarkeit durch 11 eben nicht immer dasselbe, was da auftritt, sondern das wechselt sich so ab. 1 ist kongruent zu 1 mod 11, 10 ist kongruent zu minus 1 mod 11. Dann kommt 100, das ist wieder kongruent zu 1 mod 11 und so weiter. Das wechselt sich so ab und deswegen muss ich die alternierende Quersumme nehmen. Und jetzt würde ich gerne so schöne Teilbarkeitsregeln für 7 oder 13 oder so komische Zahlen zeigen, aber kann ich nicht. Stattdessen höre ich mit dem Beispiel hier auf.
Wir gucken nur noch kurz Teil C an. Teil C ist eine lustige kleine Spielerei. Ups, das habe ich jetzt gemacht. Das möchte ich gar nicht sehen. So. Teil C ist eine lustige Spielerei nach dem Motto, man stellt Leuten ein Rätsel und verblüfft sie damit, dass man selber innerhalb von 10 Sekunden die Antwort hat. Und das Rätsel ist, dass man gucken soll, ob man aufeinanderfolgende Zahlen finden kann, die alle durch ein Quadrat teilbar sind. Und dann halt viele, also nicht nur 2 oder 3 oder so, so wie das hier in dem Beispiel steht, sondern 1000 oder im Beispiel steht 100.000. Und wie kann man das machen? Na, da ist hier der Vorschlag, dass man mit dem sogenannten chinesischen Restsatz argumentiert, dass man also einfach 100.000 Kongruenzen gleichzeitig löst. Und die Zahl, die das löst, ist dann am Ende, liefert uns am Ende die Grundlage für aufeinanderfolgende Zahlen, die alle durch eine Quadratzahl teilbar sind. Und ich möchte noch kurz erklären, warum wir hier in dem Beispiel die ersten 100.000 Primzahlen hernehmen, um das zu machen. Wenn Sie diese 100.000 Kongruenzen haben, von denen Sie wollen, dass die alle gleichzeitig gelöst werden, dann geht das mit dem chinesischen Restsatz, wenn das Modulo, den Sie jeweils rechnen, alles paarweise zueinander teilerfremde Zahlen sind. Und wenn man einfach nur irgendwelche 100.000 Zahlen nimmt, dann kann man diese Teilerfremdheit nicht garantieren. Wenn man aber die ersten 100.000 Primzahlen nimmt und jede nur einmal, dann kann man die Teilerfremdheit garantieren. Dann funktioniert auf jeden Fall diese Idee mit dem chinesischen Restsatz. Ich gucke mir also 100.000 Kongruenzen an, der Form z kongruent minus i modulo pi Quadrat. Und dann habe ich für jedes i von 1 bis 100.000 eine solche Kongruenz. Wenn diese Primzahlen paarweise teilerfremd sind, sind auch ihre Quadrate paarweise teilerfremd, sodass ich dann also, wenn ich jetzt eine Lösung dafür gefunden habe, oder zumindest weiß mit dem Restsatz, was es eine gibt, ich eine Zahl gefunden habe, die, wenn ich plus 1, plus 2 und so weiter rechne, bis hin zu 100.000 mir so eine Folge gibt von Zahlen, die alle nicht, die alle durch eine Quadratzahl teilbar sind, nämlich durch diese Primzahlquadrate. Ich freue mich gerade mehr als Sie, aber das ist in Ordnung. Das war Kapitel 7. Und ich hoffe, dass diese Beispiele Sie motivieren, noch mehr Zahlentheorie kennenlernen zu wollen, denn wir werden immer zwischendurch so lustige Beispiele sehen, wo man ja quasi mit Schulwissen irgendwelche spannenden Fragen stellen kann, die aber erstmal nicht so leicht zu beantworten sind. Und da wir jetzt zu Kapitel 8 kommen, möchte ich noch einmal die Frage an Sie richten. Gibt es da irgendwas, wo Sie nochmal ein Beispiel brauchen, mehr Erklärung? Sind Sie irgendwo stecken geblieben beim Nacharbeiten oder bei den Übungsaufgaben? Wir haben ja Zeit, Sie können jetzt gerne fragen. Oder, Sie sagen schon genug. Das können wir machen, dafür müssen wir dann konkret nach Lösungen suchen, so mit dem chinesischen Restsatz. Und das können wir jetzt in einem kleinen Beispiel gerne mal machen, aber wenn es größer wird, dann würde ich da gerne kurz drüber nachdenken und dann lieber eine Verpassung. Also wir können mal sowas machen wie 2, wenn man jetzt 2 nicht sieht, sondern nach 2 solchen Lösungen sucht, dann wäre das ja so. Das ist also wirklich nur ein Babybeispiel, aber damit man einmal sieht, wie man anfängt zu argumentieren. Das Babybeispiel wäre ja 2 Zahlen und das heißt, ich fange an mit P1 gleich 2 und P2 gleich 3, dann nehme ich die ersten beiden Primzahlen und dann suche ich jetzt also ein Set aus Z so, dass einerseits Z kongruent zu minus 1 ist mod 2 Quadrat, also 4, und Z soll kongruent zu minus 2 sein, mod 3 Quadrat, also 9. Okay. Ja, wie würden Sie anfangen? Man hat 2 Kongruenzen, die will man gleichzeitig lösen und normalerweise kann man eine durch Hingucken lösen. Also entscheiden wir uns für eine und lösen sie durch Hingucken. Sagen Sie mir doch mal für eine von diesen beiden eine Lösung. Welche ist mir egal?
Für die erste zum Beispiel 3.
Genau, 3 ist Kongruenz zu minus 1 mod 4. Das heißt, es wäre für die erste Kongruenz. Vielen Dank. mich jetzt auf etwas, was immer noch eine Lösung ist für die erste, aber eben auch eine Lösung für die zweite. Und wie mache ich das? Dazu überlege ich mir, welche anderen Lösungen es hier noch gibt. Ich habe jetzt eine, aber ich kann ja auch die vollständige Lösungsmenge hinschreiben. Nämlich am besten mit der
Idee.
Genau, damit systematisiert man das und man kann ein bisschen Arbeit sparen, indem man die Idee aus dem Beweis vom sogenannten chinesischen Restsatz nimmt. Da haben wir sowas Ähnliches gemacht. Da haben wir gesagt, okay, man löst erstmal eine und dann hatte man irgendwas per Induktion und das haben wir jetzt ja so ähnlich gemacht. Wir haben quasi gesagt, wir lösen die eine, dann lösen wir die nächste und rechnen quasi zurück, sodass wir also eine Lösung für beides haben. Und das Gleiche könnte man jetzt machen, wenn man noch mehr Lösungen hat und sich dann überlegt, okay, wie finde ich jetzt, wenn ich schon eine Lösung für so und so viele Gleichungen habe, die nächste für die nächste Gleichung. Da kann man die Idee als Beweis verwenden, aber im Prinzip geht immer alles darauf zurück, dass man diese vollständige Lösungsmenge hinschreibt und dann eben weiter guckt.
Aber es dauert dann nicht so lange, oder? Also quasi nochmal so eine Lösung zu finden, also wenn ich jetzt schon 7 Lösungen oder so habe,
ja.
Dann habe ich ja auch so 7 solche Dinge, die aussehen wie
genau. Man hat dann, das wird schnell ein bisschen aufwendiger, aber der Punkt ist ja auch, dass man das kann, also dass man sehr schnell sehen kann, warum das geht. Der nächste Schritt ist dann, so eine Lösung wirklich komplett zu suchen. Und ein bisschen, ich weiß nicht, wie sehr Ihnen das jetzt direkt weiterhilft, aber vielleicht für die Zukunft oder auch für Prüfungen oder so. Man wird dann mit der Erfahrung echt besser und schneller. Wenn man, und wir haben jetzt ja ganz viel Kongruenzrechnung noch, gleich kommen quadratische Reste und solche Sachen, das heißt, in den nächsten 1-2 Wochen machen wir diese Art von Rechnung ständig. Wir versuchen ständig Kongruenzen zu lösen oder irgendwas umzuformen und man wird mit der Zeit sehr schnell besser und schneller darin, solche Sachen zu suchen. Und manche dieser Verfahren kann man auch ziemlich gut und ziemlich einfach also in Code schreiben, wenn man einfach mal üben will, wie das geht. Ja, das sind die Kommentare, die ich dazu jetzt habe. Ja?
Ich habe nur eine Frage zu den Beweisen von 7 und 19. Wie jetzt das AOK Kongruenz um 1 ist
weggekürzt. Wir haben gekürzt.
Aber
wir haben das Produkt A1 bis AK weggekürzt. Wenn ich das links wegkürze, bleibt AOK stehen. Und wenn ich das rechts wegkürze, dann steht ja das Produkt mal 1.
Ja, also aber wir sind ja in den ganzen Zahlen.
Ja. Und A1 bis AK sind jeweils zu Enteiler fremd, also ist das Produkt auch zu Enteiler fremd. Also kann ich mit diesem Kürzungslemma bei Kongruenzrechnung kürzen. Deswegen steht da auch Lemma 7.9, ich glaube, das war das Kürzungslemma.
Ja, ich hatte jetzt habe es jetzt mit geteilt durchgewechselt.
Nee, genau, teilen dürfen wir im Allgemeinen nicht, beziehungsweise dürfen wir, aber es ist halt nicht klar, was dann passiert. Aber wir dürfen kürzen, das heißt, deswegen argumentiere ich dann immer so, dass man Sachen so hinschreibt, dass man wirklich sieht, dass auf der einen Seite das steht und auf der anderen Seite auch und dass man wirklich da zweimal das Gleiche hat. Und da muss man eben nur noch argumentieren, darf das weggekürzt werden? Denn wenn das durch n teilbar wäre oder zumindest nicht teilerfremd zu n, dann könnte es beim Kürzen passieren, dass dann eine neue Kongruenz rauskommt, die nicht mehr stimmt. Aber hier, und deswegen habe ich das Lemma zitiert, hier geht es. Danke für die Frage. Und auch danke für die andere Frage. Wer da mehr zuhören möchte oder noch mehr Beispiele auch für andere Sachen sehen möchte, total gerne, einfach schon Glück sagen. Und dann versorgt sie da gerne mit noch mehr Beispielen. Dann laufen wir doch jetzt mal los zu Kapitel 8. Kapitel 8 ist auch wieder ziemlich stark motiviert dadurch, dass wir bestimmte Typen von Gleichungen oder Kongruenzen
wollen. Und diesmal hat es viel mit Quadraten zu tun. Wir haben ja vorhin schon in einem Beispiel gesehen, Summe von zwei Quadraten. Und wann gibt es da ganzteilige Lösungen für irgendwas? Und genauso werden wir uns später Gleichungen angucken in der Form, wie hier schon mal was an der Tafel stand. Da habe ich vorgegriffen und mich dann ein bisschen beherrscht. Sowas von der Form x Quadrat plus irgendwas mal y plus irgendwas gleich 0 oder so. Das heißt, da kommen Quadrate vor. Und das ist eine Motivation, nicht die einzige. Eine Motivation, sich mit Quadraten auseinanderzusetzen, mit sogenannten quadratischen Resten. Und da steigen wir jetzt direkt ein mit der nächsten Definition. Also herzlich willkommen in Kapitel 8. Und da einer der Hauptsätze dort das sogenannte quadratische Reziprozitätsgesetz ist, heißt das Kapitel so. Und ja, das Wort sollte man nicht zu oft sagen, nicht zu schnell nacheinander und mit Alkohol ein Fluss zusammen. Definieren wir erstmal, was ein quadratischer Rest ist. Eine ganze Zahl a heißt quadratischer Rest modulus b, genau dann, wenn sie zu einem Quadrat kongruent ist modulus b. Das ist also erstmal ziemlich intuitiv. Und dazu darf die Zahl auch durch p teilbar sein. Zum Beispiel. 0 ist ja 0 Quadrat. Und deswegen ist 0 ein quadratischer Rest modulo p. 1 ist natürlich auch einer. Manchmal ist minus 1 auch einer. Da werden wir später noch drauf zurückkommen. Jede Quadratzahl ist ein quadratischer Rest, also sowas wie 4 oder so. Und jetzt gucken wir, wie man die Information quadratischer Rest zu sein oder eben nicht kompakt hinschreiben kann. Und wir machen das mit Hilfe eines Symbols. In diesem Symbol steckt also Information. Je nachdem, welchen Wert das Symbol annimmt, steckt darin dann die Info, ist quadratischer Rest, ja, nein, vielleicht, plus Zusatzinformation. So sieht das aus. P ist eine ungerade Primzahl, ansonsten ist das nicht definiert. Und das ist der erste Schussempfehler, der ganz oft gemacht wird. Wenn unten die Primzahl 2 steht, ist dieses Symbol nicht definiert. Bitte machen Sie diesen Fehler nicht. Oben darf irgendeine ganze Zahl stehen. Die heißt jetzt A und dann schreibt man das. Je nachdem, wie Sie das sehen wollen, man kann sagen, wie ein Bruch und dann sind noch runde Klammern da oben. Oder wenn Sie wollen, können Sie sich merken, wie ein Binomialkoeffizient, aber halt noch mit so einem Strich in der Mitte. So, hoffentlich ist es also nicht so leicht zu verwechseln mit anderen Dingen, die bei uns so herumlaufen. Das Teil heißt Legendre-Symbol und ausgesprochen wird es A über P. Und dieses Symbol kann nur drei verschiedene Werte annehmen, 0, 1 oder minus 1, und wir klären jetzt, wann welcher Wert angenommen wird. Der Wert 0 wird nur dann angenommen, wenn p ein Teiler ist von a. Kann vorkommen. Der Wert 1 wird genau dann angenommen, wenn p kein Teiler ist von a und wenn a ein quadratischer Rest ist modulo p. Und dann gibt es noch den Fall, dass a kein quadratischer Rest ist modulo p und dann ist der Wert minus 1. Man kann sich das also wie, ja, weiß nicht, wie eine Ampel vorstellen oder was auch immer. Vielleicht sind die Zahlen 0, 1 und minus 1 auch schon genug für Sie. Und dann ist ja auch immer die Frage, welche Perspektive man einnimmt. Ich freue mich, wenn ich einen quadratischen Rest sehe. Ich freue mich, wenn da 1 rauskommt bei so einem Symbol. Vielleicht sehen Sie das anders. Je nach Fragestellung. Der Witz ist, dass man da so ein Symbol hat, bei dem ein Wert rauskommt und darin steckt Information. Und wir werden jetzt im Laufe des Kapitels haufenweise Rechenregeln herleiten, wie man solche Symbole ausrechnen kann, wie man also den Wert bestimmen kann, ohne dass man zu Fuß nachgucken muss, ob es eine Quadratzahl gibt, die kongruent ist zu a modulo p. Denn je nachdem, was a und p sind, könnte es sein, dass es ziemlich lange dauert, so eine Quadratzahl zu finden, selbst wenn es eine gibt. Und darauf haben wir vielleicht keine Lust. Vielleicht wäre es ja besser, wenn wir irgendwelche Tricks hätten, um das schnell rauszufinden. Und noch viel lustiger ist, wenn man rausfinden möchte, dass es keine solche Quadratzahl gibt, ja, viel Spaß bei der Suche. Da brauchen wir jetzt natürlich theoretische Konzepte, die uns zeigen, unter welchen Umständen es sowas nicht geben kann, ohne dass wir irgendwie lossuchen und Argumente fragen. Das ist das Legendre-Symbol. Und wir können ja mal, weil wir doch eh schon hier noch Beispiele besprochen haben und weil wir auch so viel Zeit haben, können wir ja sowas machen wie, wie könnte sowas aussehen? 1 über 3. Da muss ich jetzt gucken, was kommt raus. 0, 1 und minus 1. 0 würde bedeuten, dass 3 ein Teiler von 1 ist. In Z. Nee, eher nicht. Also kommt nicht mehr raus. Dann habe ich noch die Möglichkeiten 1 oder minus 1. Also muss ich gucken, ob 1 zu einer Quadratzahl kongruent ist, modulo 3. So, jetzt dürfen Sie mir Finger zeigen. 1 oder minus 1. Was denken Sie? Sie denken, wie zeige ich minus einen Finger? Wer glaubt, dass 1 rauskommt? Wer glaubt, dass minus 1 rauskommt? Und die anderen haben noch keine Meinung. Das ist in Ordnung. Der Wert ist 1, denn 1 ist ja selber eine Quadratzahl. So, und dann machen wir noch minus 1 über 5. Da kann ich jetzt nicht argumentieren, mit minus 1 ist eine Quadratzahl. Jedenfalls nicht einfach so. Aber vielleicht ja Modulo 5. Ich suche also einfach nur ein Quadrat, das kongruent ist zu minus 1 Modulo 5. Wenn es sowas nicht gibt, schade. Da ist dann die Frage, wie sehen wir das jetzt, dass es das nicht gibt. Jedenfalls ist der Wert wieder nicht 0. 0 ist sowieso langweilig, das passiert nicht so oft. Was denken Sie? 1 minus 1?
Ich würde sagen 1.
Weil?
Also ich habe jetzt an die 10, die 9 und die 10 gedacht. Also 9 ist ein Quadrat, ist der 3 Quadrat und ist nun der minus 1.
Ist minus 1 denn dazu kongruent?
Ja.
Ja, genau. Minus 1 ist kongruent zu 9 mod 5 und 9 ist eine Quadratzahl. Ich war bei 4. Die ist kleiner, die geht auch. Aber 9 ist natürlich prima. Das ist 1. Da minus 1 kongruent zu 9 ist mod 5. Sehr schön. Genauso kann man das machen. Aber Sie sehen schon, Quadrate zu suchen ist das eine. Wir hätten jetzt, glaube ich, keinen Plan, wie wir zeigen, dass so ein Wert minus 1 ist, oder? Also wird es Zeit, dass wir da noch ein bisschen Theorie entwickeln. Und ich zeige Ihnen mal das erste Resultat und dann durch die Tafel. Lemma 1, da haben wir eine ungerade Primzahl p. Ab jetzt wollen wir halt immer mit Legendre-Symbolen argumentieren oder oft. Und deswegen wird da sehr oft stehen, seit p eine ungerade Primzahl. Und dann gucken wir uns die Menge der Elemente an, die quasi um die 0 herum liegen, außer 0. Und die verschiedenen Reste repräsentieren, die man haben kann beim Teilen durch P. Ich mache es gleich noch ein bisschen klarer, aber das ist die Idee dabei. Die Menge besteht aus den Zahlen minus P minus 1 halbe und so weiter bis hin zu minus 1. Dann lassen wir die 0 aus, dann kommt 1, 2 und so weiter bis hin zu P minus 1 halbe. In dem Beispiel mit der 5 etwa, da würde diese Menge so aussehen, minus 2, minus 1, 0 lassen wir weg, 1, 2. Und Sie sehen schon, außer 0 sind alle möglichen Reste beim Teilen durch 5 repräsentiert. Betragsmäßig sind die möglichst klein, das ist auch schön, hat Vorteile. Und unser Lemma sagt jetzt, dass es in dieser Menge gleich viele Elemente gibt, die quadratische Reste sind und die nicht quadratische Reste sind. Und warum ist das jetzt eine gute Info? Na, wir können ja mal gucken in unserem konkreten Beispiel. Wir haben gesagt, dass minus 1 ein quadratischer Rest ist Modulo 5. Minus 1 ist also in der Fraktion quadratisch. 1 natürlich auch, 1 ist eine Quadratzahl. Und in dem Moment, wo wir das Lemma haben, wissen wir, dass minus 2 und 2 keine quadratischen Reste Modulo 5 sind. Und wir mussten das jetzt nicht irgendwie nachweisen. Wir wüssten ja auch gar nicht wie. Ist gut, oder? Das ist so ein erster Schritt, um nicht quadratischen Resten auf die Schliche zu kommen. Wieder freue ich mich mehr als Sie, aber das ist in Ordnung. Ich wische und wir beweisen das. Noch ganz elementar gucken könnte, ob irgendwelche Sachen quadratische Reste sind. Man könnte eine Idee haben. Es ist nicht so, dass wir noch gar nichts wissen. Aber wenn Sie jetzt von alleine nicht drauf kommen, macht das nichts, dann lasse ich Sie tatsächlich noch im Unklaren. Na gut. Umso wichtiger, dass wir solche Resultate beweisen wie Lemma 1. Okay. Ja. wir haben die ganze Zeit gequatscht und nicht in meine Notizen geguckt. Jetzt muss ich einmal schauen, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Wir haben das gemacht, wir haben Beispiele angeguckt. Dazu gab es auch ein Beispiel. Nö, ich glaube, es ist in Ordnung. Wir legen jetzt erstmal los und irgendwann im Beweis kommt eine Idee, die wir so ähnlich aus Kapitel 5 schon kennen, aber da werde ich dann drauf hinweisen. Zunächst mal, warum klappt das immer, was ich da gerade so gemacht habe? Warum kann man die Zahlen da wirklich immer so hinschreiben? Und das sind ganze Zahlen. Naja, weil P ungerade ist. Deswegen ist dann P minus 1 gerade, ist also in Z durch 2 teilbar und da kommen wirklich ganze Zahlen raus. Und jetzt sei mal K definiert als P minus 1 halbe, damit die Multiplikation ein bisschen vereinfacht wird. Die Menge, die da steht, die soll mal auch irgendwie bezeichnet werden. Nennen wir sie S. Da laufen wir jetzt von minus k bis 1, Entschuldigung, bis minus 1. Dann kommt 1, dann laufen wir weiter bis k. Und jetzt definiere ich eine Abbildung von dieser Menge in sich selbst. Indem ich nämlich quadriere und dann das Element nehme, was dazu kongruent ist in dieser Menge. Die einzige Möglichkeit, also theoretisch, einmal kurz nachdenken, könnte da was schief gehen, denn hier fehlt ja das 0. Aber wenn ich beim Quadrieren auf 0 käme, modulo p, dann hätte ich da ja jetzt so eine Quadratzahl, die durch p teilbar ist, aber ohne, dass das Ding, das ich quadriere, durch p teilbar ist. Und das geht nicht. Wenn wir in Primzahlen ein Produkt teilen, teilen sie einen der Faktoren. Deswegen kann hier beim Quadrieren niemals etwas rauskommen, was durch p teilbar ist. Und es macht nichts, dass der Rest 0 hier nicht vorkommt. Alle anderen Reste sind repräsentiert. Das heißt, wenn ich hier irgendwas nehme und quadriere, kommt was raus, was kongruent ist zu irgendwas in dieser Menge modulo p. Das müssen wir jetzt nur noch ordentlich als Abbildung definieren. Sei i nach s eine Abbildung. Für alle Elemente klein s aus s, sei s phi aus s die eindeutig bestimmte Beispiel sehen wollen, wie das geht, sagen es schon lügt, dann bastle ich einmal den Beweis für Sie nach mit konkreten Zahlen. Okay. Wir quadrieren also und gucken dann, was in der Menge dazu kongruent ist, und das ist das Bild. Und das ist eine Abbildung, bei der wir jetzt verschiedene interessante Sachen sehen können. Erstmal ist es doch so, dass alle, ja, das ist einfach ein großes S, ich weiß nicht, warum das so hochgerutscht ist, alle Bilder sind quadratische Reste. Denn wenn ich ein Bild bin, dann bin ich ja zu s² kongruent, das ist offensichtlich ein Quadrat. So, das heißt also, dass wenn wir die Bilder angucken unter phi, dass wir dann genau die quadratischen Reste modulo p haben. Und dann ist nur noch die Frage, wie viele das sind. Zwei Leute haben unter phi das gleiche Bild und deswegen ist die Menge der Bilder genau die Hälfte der Elemente von S und deswegen ist genau die Hälfte der Leute ein quadratischer Rest und die andere Hälfte nicht. So möchte ich da jetzt argumentieren. Und dass man immer zwei O-Bilder hat, das kann man glaube ich sehen, denn wir quadrieren ja. Und dann haben immer S und minus S das gleiche Bild. Und wenn ich hier in diese Menge gucke, mit jedem Element S liegt immer auch minus S da drin Diameter phi das gleiche Bild, sodass also jetzt schon mal klar ist, ich habe da mindestens zwei Urbilder. Das ist die eine Abschätzung. Jetzt brauchen wir noch die Abschätzung in die andere Richtung, warum ich höchstens zwei Urbilder habe. Und dann bin ich genau bei der Hälfte für die Bilder. Modulo einer Primzahl rechnet, diese Sprache hatten wir damals noch nicht, aber jetzt, und dann im entsprechenden Körper Z modulo irgendwas Z argumentieren. Das machen wir jetzt auch. Und zwar gucken wir uns jetzt die Gleichung an, also die Kongruenz, x² minus a, Kongruent 0 modulo p, um Urbilder zu zählen. Ich muss noch kurz gucken, wie ich das hinschreibe. Quasi sagt, dass wir alles modulo p rechnen, dass wir also in diesen Körper gehen. Die Abbildung heißt Alpha. Die geht von Z nach K und ist einfach der natürliche Homomorphismus. Teilt die Lösung zum Quadrat minus a.
ist also eine Nullstelle des Polynoms x² minus auch Alpha interpretiert im Körper K. Und das hier ist ein Polynom aus Kx, weil hier vorne halt der Koeffizient 1 steht, 1 des Körpers, und weil hier der Koeffizient minus a hoch Alpha steht, a ist eine ganze Zahl, und wenn ich mit Alpha abgebildet habe, bin ich im Körper K gelandet. Das heißt, das passt. Das ist wirklich ein Polynom aus diesem Bereich, so wie ich das da behauptet habe. Und wir haben eine Korrespondenz zwischen den Nullstellen hier und Lösung der Kongruenz dort. Und jetzt kommt der Witz. Im Körper K hat dieses Polynom vom Grad 2 höchstens 2 Nullstellen. Also habe ich auch höchstens 2 Lösungen für diese Kongruenz, Modulo P. Und das heißt, ich habe höchstens 2 Urlösungen. Mindestens 2 Urbilder haben wir vorher gesehen. Jetzt haben wir argumentiert, höchstens 2, also gibt es genau 2. Daraus folgt, dass das Bild von Phi genau, ja, wie viele Elemente hat? Die Hälfte der Elemente in S. Und das Bild von Phi bestand genau aus dem quadratischen Rest in S. Mod P, sodass jetzt also die übrig gebliebenen Leute, und das ist auch die Hälfte, keine quadratischen Reste sind. Und wenn, also es gibt so verschiedene Sprechweisen für kein quadratischer Rest sein. Was ich ganz gerne mache, ist, dass ich sage, nicht quadratischer Rest mit so einem Bindestrich dazwischen. Also im Sinne von, das ist kein quadratischer Rest, er ist nicht quadratisch. Das ist also die andere Hälfte der Elemente in S. Genau. Wie man diesen Übergang macht in den Körper K und wie man dann da anstatt mit einer Kongruenz mit einem Polynom und mit Nullstellen argumentiert. Die Idee kommt gleich nochmal. Und ich kann wirklich nur empfehlen, wenn Ihnen das jetzt komisch vorkommt, mal konkret zu gucken, zum Beispiel mit der Primzahl 5, wie das aussieht. Da hat man also ganz konkret diese Restlänge, minus 2, minus 1, 1, 2. Dann kann man zu Fuß sich die Abbildung Phi angucken und sieht dann alles, oder man kann wirklich einmal schauen, was passiert, wenn ich jetzt einen Übergang mache in den Körper Z und 5 mal Z. Wie genau komme ich von der Kongruenz zu Nullstellen von diesem Polynom und wieder zurück, damit man die Korrespondenz einmal sieht. Mir hilft sowas immer. Wenn ich solche Beweise zum ersten Mal sehe, finde ich es immer ganz hilfreich, mal an einem Beispiel das durchzuixen, wie die Argumente genau konkret aussehen. So. Irgendwelche Fragen? Oder Anmerkung, bevor wir uns das nächste Resultat angucken? Ansonsten sagen Sie es schon Glück. Wir schauen mal auf die nächste Seite. Ah, die Euler-Identität. Unsere erste Rechenregel für Legendre-Symbole. Die Euler-Identität gibt uns eine erste Möglichkeit, so ein Symbol auszurechnen, indem wir es umwandeln in etwas Konkretes, was man einfach ausrechnen kann. Und zwar funktioniert das so. P ist eine ungerade Primzahl, so wie jetzt erstmal immer. Und A ist eine ganze Zahl und uns interessiert das Legendre-Symbol A über P. Und der Witz ist, dass man ausrechnen kann, dass das kongruent ist zu einer gewissen Zahl, die man einfach berechnen kann, modulo P.
Und zusammen mit der Information, dass das Legendre-Symbol ja nur die Werte 1, 0 oder minus 1 annehmen kann, hat man es dann normalerweise. Das heißt, man rechnet die Zahl aus, die rechts steht, guckt, wozu die Kongruenz ist mod p, und dann kommt halt nur eine von diesen drei Möglichkeiten, 1, 0 oder minus 1 in Frage, und das ist dann der Wert des Legendre-Symbols. Wenn Sie möchten, ich würde sagen, wir beweisen das erstmal, aber wenn Sie möchten, können wir dann danach an ein, zwei Beispielen mal klären, wie man das konkret anwendet und warum die Kongruenz, die da steht, viel hilfreicher ist, als sie vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Ansonsten ist das genau die Art von Argument, die man in der Theorie auch häufig gut gebrauchen kann, für weitere Beweise, für weitere Rechenregeln. Das hat also so einen Doppelnutzen. Das ist Lemma 8.2. Okay, da verwenden wir jetzt schon mal einiges, was wir schon wissen. Denn wenn wir das Problem zurückführen können auf so eine Menge von Resten, so wie gerade in dieser Menge S, dann können wir mit einer Fallunterscheidung argumentieren und können sagen, ja, wir wissen, das ist ein quadratischer Rest, dafür gibt es so und so viele Möglichkeiten, oder es ist halt keiner, dafür gibt es auch so und so viele Möglichkeiten, und dieses Wissen können wir dann ausnutzen. Ach so, und der Fall, in dem P ein Teil davon A ist, der ist langweilig. Oder? Wollen wir mal kurz gucken, was da passiert? Wenn P ein Teil davon A ist, dann steht auf der linken Seite 0, denn so ist das Symbol definiert. Das ist ja der einzige Fall, wo 0 rauskommt. Und dann gucken wir mal auf die rechte Seite. P ist eine ungerade Primzahl, P minus 1 ist also gerade, mal 1/2 ist irgendeine natürliche Zahl. Und dann steht da A hoch diese Zahl. Aber wenn A selber ja schon durch P teilbar ist, dann doch auch alle Potenzen davon. Das heißt, die rechte Seite ist auch kongruent zu 0 mod P und damit steht das sofort da. Das ist langweilig, oder? Da passiert nichts. Das ist ein bisschen langweilig. Darf ich schreiben, dann ist nichts zu zeigen, weil es dann ja einfach klar ist und wir nicht weiter argumentieren müssen. Wer ist dagegen? Ich habe ja auch gerade ein bisschen dazu geplappert, insofern. Teilbar ist, dann ist A kongruent zu einem der Elemente in dieser Menge, die wir vorhin S genannt haben. Die nenne ich einfach wieder so. Andernfalls ist A kongruent mod P zu genau einem Element der Menge, die heißt jetzt wieder S. Da laufe ich wieder los bei minus p minus 1 halbe und so weiter. 1, minus 1, 0 lasse ich weg, 1, bla bis p minus 1 halbe. Und da mich das jetzt schon wieder nervt, möchte ich, glaube ich, 1/2 p minus 1 wieder mit k bezeichnen. Dann sieht alles aus wie gerade in der Mark 1. Die zerlegt sich ja einfach. Du möchtest anscheinend heute nicht mit mir arbeiten, kann das sein? Das ist ein ernstes Wort mit der KIB. Dann komm doch wenigstens heraus, der Rest. Okay, die streikt jetzt komplett. Dann gibt es ein neues Stück rein. So, fast jetzt. Es ist dann immer mod p gemeint, denn wir rechnen immer nur mod dieser einen Zahl, diesen ganzen Argumenten. Und sobald sich da mal was ändern sollte, sage ich das. Und wenn Sie das stört, wenn ich es vergesse und Sie das stört, dann dann schreibe ich es wirklich jedes Mal dazu. Und ich konzentriere mich auch und versuche es wirklich jedes Mal dazu zu schreiben. Nur für den Fall, wenn ich nichts anderes sage, ist immer Mod P gemeint. Die Zahl A, mit der wir angefangen haben und die jetzt nicht durch P teilbar ist, sondern Konkurrenten zu irgendwas hier, die kann jetzt ja ein quadratischer Rest sein oder eben nicht. Das heißt, A ist möglicherweise kongruent zu etwas in Q oder halt nicht. Und diese beiden Fälle gucken wir getrennt an. Erster Fall. A ist kongruent zu einem Element aus Q mod P. Wenn das so ist, dann gibt es ja eine ganze Zahl, deren Quadrat zu A kongruent ist mod P. Jetzt setze ich aber endlich K als 1/2 p-1. Okay, und was gucke ich mir an? Ich gucke mir an die Kongruenz x hoch k kongruent zu 1 mod p. Mich interessiert, wie viele Lösungen es dafür gibt. Und die Idee wird dann wieder sein, das in ein Polynom zu übersetzen und das Ganze im Körper z modulo pz anzugucken. Das mache ich jetzt ein bisschen kürzer, weil wir das gerade schon gesehen haben. Das ist genau die gleiche Idee. Die K. Jetzt habe ich mit Nullstellen angefangen. Weil ich gedanklich schon drei Schritte weiter war. Nein, ich will erst über die Lösung der Kongruenz sprechen. Die Lösungen. Oh, werde ich zu klein? Können Sie mir mal eine Rückmeldung geben? Kann man das noch lesen? Ja? Okay, danke schön.
die modulo p diese Kongruenz erfüllt, dann ergibt sich, wenn ich die in dieses Polynom einsetze, 0 im Körper z modulo p mal z. Und umgekehrt. Und jetzt kommt das Argument von vorhin. Dieses Polynom hat Grad k, also gibt es im Körper groß k höchstens so viele Nullstellen. In dem Fall, in dem wir gerade sind, wo nämlich A kongruent ist zu einem Element außerhalb von Q, dass A dann diese Kongruenz, die hier oben steht, nicht lösen kann. Darauf will ich hinaus. Denn die Lösung dafür sind halt genau die Elemente in Q. Aber ich behaupte, dass die Kongruenz A hoch K zum Quadrat, wenn ich also hier oben sozusagen 2K schreibe, dass die, also Kongruent 1, dass die erfüllt ist. Und das ist auch wieder der kleine Satz von Klammer. Achso, vielleicht sollte ich es noch hinschreiben. Wie oben gesehen, die Elemente von Q, insbesondere ist nach Wahl von A in diesem Fall A hoch K nicht Kongruent 1 von T. Und jetzt argumentiere ich, naja, wenn ich da oben aber durch 2k ersetze, dann kommt 1 raus mal b und dann kann ich das umformulieren in ein anderes Problem. Andererseits ist mit dem kleinen Satz von Fermat genau wie vorhin, ja, was mache ich? Ich setze a hoch k ein quasi in die Kongruenz x Quadrat Kongruent 1 mal b. Und das rechne ich nur kurz aus. Das ist a hoch 2k. 2k ist p minus 1. nochmal motivieren. Die Kongruenz x2 Kongruent 1 mod p ist eine, mit der wir schon vertraut sind. Die hat zwei Lösungen mod p, nämlich 1 und minus 1. Man kann die Lösungsmenge wirklich hinschreiben. P ist ungerade, also haben wir so eine zweigeteilte Lösungsmenge. Einmal die Leute, die Kongruenz zu 1 sind mod p und dann die Leute, die Kongruenz zu minus 1 sind mod p. Und wir haben uns gerade irgendwie erarbeitet, dass das Element a hoch k nicht Kongruent 1 ist mod p. Das heißt, es kann nicht aus diesem Teil der Lösungsmenge kommen. Es muss also aus dem anderen kommen. Und der andere Teil der Lösungsmenge war, dass man Kongruent zu minus 1 ist mod p. Deswegen muss a hoch k Kongruent sein zu minus 1 mod p. Das haben wir jetzt herausgearbeitet. Und es gab irgendein Lemma, aber ich habe die Nummer vergessen. Und die steht hier auch nicht. Was ist das denn im Moment? Ich suche das mal hier kurz. Ich habe ein bisschen lange her. Verzeihung. Kurzes. Wow. Nein. Kurzes Chaos auf dem Bildschirm. Aber ich weiß genau, dass wir in Kapitel 7 darüber gesprochen haben, in der Zirkonferenz. Es war irgendwie weiter vorne. Ha, genau. Lemma 17. Genau. Lemma 17. Das möchte ich zitieren. Gesundheit. Und ich laufe wieder zu der Seite, auf der wir gerade waren. Da ist sie. Und ich entschuldige mich bei denen, die das Video gucken. Ich habe keine Ahnung, wie chaotisch das jetzt gerade war. Für sie das auch nicht in Ordnung. Lemma 17. Der Klassiker ist, dass man nachguckt und dann zwei Sekunden später die Nummer wieder vergessen hat. Aber es war 17. Jetzt liefert Lemma 17 zusammen mit dem, was ich vorher erzählt habe. Lemma 17, das a hoch k Kongruent zu minus 1 mod p sein muss. Und jetzt basteln wir die Infos zusammen, so wie wir das im anderen Fall auch gemacht haben. Da haben wir uns ja auch einmal angeguckt, was ist das Legendre-Symbol und was ist die andere Seite. Und dann puzzeln wir. Wir sind in dem Fall, wo a kein quadratischer Rest ist von p, das heißt, das Legendre-Symbol ist minus 1. So, jetzt haben wir also, ich fange mal auf der rechten Seite an, a hoch 1/2 p minus 1. Zu minus 1 mod p, das steht da oben, und minus 1 ist auch das Legendre-Symbol. Also habe ich jetzt die Kongruenz gezeigt, aber halt von rechts nach links und nicht von links nach rechts. Aber das macht nichts. So. Was war der Witz? Der Witz war, die Fälle zu unterscheiden, je nachdem, ob a durch p teilbar ist oder Kongruenz zu einem quadratischen Rest oder Kongruenz zu einem quadratischen Nichtrest. Durch p teilbar war einfach, quadratischer Rest war einfach, und in dem nicht-quadratischen Fall mussten wir ein bisschen arbeiten. Da war aber die Idee, dass wir das Problem zurückführen konnten darauf, dass a hoch k, also das, was auf der rechten Seite steht, in unserer Behauptung, dass das eine Lösung ist für eine gewisse Kongruenz. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten, das wussten wir schon. Die eine Möglichkeit war, oh, es ist doch ein quadratischer Rest, ist es aber nicht. Die andere Möglichkeit war die mit der minus 1, auf die wir hinaus wollten. Hier sind also durchaus verschiedene Konzepte zusammengeflossen, um das rauszukriegen. Insbesondere merken wir, dass wir immer wieder Nullstellen von Polynomen und Lösungen von Kongruenzen und auch verschiedene Kongruenzen hier miteinander kombinieren, um auf unser Ergebnis zu kommen. Moment, bevor wir das nächste angucken, möchte ich einmal kurz schauen, ob es Fragen gibt dazu oder Anmerkungen. Sehr praktische Rechenregel, auch wenn es erstmal nicht so aussieht. Wollen wir uns ein Beispiel angucken? Ganz kurz, einfach weil wir es können. Wir können nochmal hier unten so ein Eckchen nehmen für ein Beispiel. Ein Beispiel-Eckchen, bevor ich wische. Wir nehmen mal irgendwas, was ein bisschen nervig aussieht. Wir nehmen mal, was ist denn vielleicht ein bisschen nervig? Ah, 2 über 7, das sieht ein bisschen komisch aus. Okay, ich weiß es, aber ich tue mal so, als ob ich nicht wüsste, was rauskommt. 2 über 7. Das wollen wir ausrechnen und wir benutzen dafür die Eulersche Identität. Das heißt, wir gucken uns jetzt was an. 2 hat die Rolle von A, also 2 hoch. 7 minus 1 halbe, also 6 halbe, also 3. Also gucken wir uns 2 und 3 an. Mono 7. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig gerechnet. So, was ist 2 und 3? Mod 7 ist A. Mod 7 ist es 1. Also ist 2 über 7 1. Das heißt, wir haben jetzt ohne konkret zu suchen gesehen, dass 2 ein quadratischer Rest ist Mod 7. Hätte man vielleicht auch zu Fuß sehen können. Ich sehe eine Quadratzahl, glaube ich, ja. Aber so geht es vielleicht schneller. Sozusagen wegkürzt, Modulo der Zahl, Modulo der man rechnet. Erstens macht das dann weniger Aufwand und zweitens, und das ist vielleicht wichtiger, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verrechnet. Denn das alles, was wir hier machen, funktioniert ja ohne Taschenrechner. Und ja, wenn wir größere Zahlen multiplizieren, dann kann das schon mal schief gehen. Hier ist das Beispiel. Diesmal wollen wir 7 über 31. Wir haben vielleicht keine Lust, nach Quadratmodulo 31 zu suchen. Deswegen ist gut, dass wir jetzt schon eine kleine Rechenregel kennen. Und wir wenden die an, indem wir erstmal ausrechnen, was denn auf der rechten Seite steht bei der Euler-Identität. Also 7 hoch 31 minus 1 halbe macht 7 hoch 15. Das ist auch nichts, was man einfach mal so eben im Kopf ausrechnet. Jedenfalls bei mir. Aber wir rechnen ja auch nur Modulo 31. Und deswegen ist jetzt hier eine Möglichkeit, wie man diese Rechnung vereinfachen kann. Zuerst habe ich da stehen 7 Quadrat, also 49, und das ist 18 modulo 31, die Differenz ist genau 31, das kann man auch sehen. Dann kommt das nächste, jetzt nehme ich also die 18 und quadriere die, das heißt, dann habe ich 7 hoch 4 modulo 31. Diesmal kann man die Differenz auch noch sehen, glaube ich, denn es kommt 324 raus und die Differenz von 324 und 14 ist genau 310, also 10 mal 31, das kann man vielleicht auch. So, dann kommt der nächste Schritt. Jetzt bin ich also schon bei 7 hoch 4. Das nächste wäre 7 hoch 8. Ich quadriere also nochmal, rechne also 14 Quadrat aus, das ist 196. Und da muss ich jetzt insgesamt 6 mal 31 abziehen. Dann komme ich auf 10. Okay? So sehe ich also diese Zwischenschritte, warum diese Kongruenzen immer stimmen. 6 mal 31 sind 186, genau. 196 minus 186 sind 10, dann passt die Kongruenz. Jetzt bin ich bei 10 angekommen und ich will zur Potenz 7 hoch 16, denn das ist nah dran an der 7 hoch 15, die mich interessiert. 7 hoch 16 ist jetzt 10 Quadrat mod 31, das ist 100, das ist 7 mod 31. Da kann man auch wieder die Differenz einfach sehen, das ist 93 und 93 ist 3 mal 31. Das ist also eine Kombination aus ein bisschen kleines und mittleres einer 1 und Vielfach von 31. Wenn ich so Rechnung mache, schreibe ich mir dann häufig ein paar Vielfache von der Zahl, wo du der ich rechne, dahin, damit ich das alles schneller sehe. Das bietet sich wirklich total an, da immer so eine kleine Hilfstabelle zu haben. Und jetzt sind wir also drauf gekommen, dass 7 hoch 16 kongruent ist zu 7 mod 31. 7 und 31 sind Teilabtrennt, also darf ich die 7 einmal wegkürzen und bekomme raus, dass 7 hoch 15 kongruent zu 1 ist mod 31. Dementsprechend ist auch das Legendre-Symbol, das uns interessiert, kongruent zu 1 mal 31. Naja, und da 1, 0 und minus 1 nicht paarweise zueinander kongruent sind, ist dann der Wert des Symbols tatsächlich 1. Das heißt, wir wissen, dass 7 ein quadratischer Rest ist und dann
steht da noch eine Idee, wie man jetzt wirklich auf Lösungen kommen kann, also auf Zahlen, deren Quadrat jetzt wirklich kongruent ist zu 7 mod 31. Und das eine Idee, dass man einfach die 31 immer weiter zu diesem quadratischen Rest dazu addiert, bis man zum ersten Mal eine Quadratzahl sieht. In dem Fall ist die 100 die erste Quadratzahl, die wir sehen, die kannten wir schon. Die hatten wir vorher schon mal entwickelt. Und dann hat man eine Lösung, 10 ist also ein Quadrat, oder 10 Quadrat ist kongruent zu 7 mal 31. Und um auf die zweite Lösung zu kommen, ich habe es einfach mal hingeschrieben, dass die zweite Lösung 21 ist mal 31. Wer sieht denn, wie ich darauf gekommen bin? Also, was genau heißt das? Dass 10 und 21, modulo 31, die beiden Lösungen sind, also die beiden Zahlen, die, wenn man sie quadriert, uns die 7 liefern, modulo 31. Wie bin ich darauf gekommen? Ja? Sieht ihr?
Also 21 ist ja das Inverse zu 10.
Inverse bezüglich was?
Bezüglich dem Z, 31 Z.
Ja, aber ein Ring hat ja zwei Verknüpfungen. Invers bezüglich welcher Verknüpfung?
Also mal.
Echt? Ja. Ist 10 mal 21 ist 1, modulo 31, ich glaube nicht. Genau, es war Plus. Und ich mache wieder so ein Fenster auf, um zu. Also ich hatte quasi die gleiche Idee, aber ich habe sie anders formuliert in meinem Kopf, als Sie gerade. So, meine Idee war, auf der einen Seite hat man 10 Quadrat, das ist kongruent 7 mod 31. Und dann haben Sie gesagt, okay, ich suche halt das additive Inverse von 10 modulo 31, dann müsste es auch gehen. Was ich mir gedacht habe, war einfach, 10 Quadrat ist das gleiche wie minus 10 Quadrat. Und das heißt, dann sage ich einfach minus 10, ja, was ist die nächste Zahl, die nicht negativ ist, die dazu kongruent ist mod 31, das ist 21. Das ist also die gleiche Argumentation, nur anders formuliert. Und je nachdem, was Sie schneller sehen, können Sie dann halt so oder so auf eine zweite Lösung kommen. Und damit haben Sie dann alle, denn jetzt haben Sie einmal 10 und alle und quasi alles, was in der davon repräsentierten Restklasse liegt, mod 31. Und Sie haben die 21 und alles in der dazu gehörigen Restklasse. Und das sind Ihre ganzen Lösungen. Fertig. So kann man das machen. Und jetzt wische ich, glaube ich, gleich noch eine Runde. Und wir gucken uns die nächsten Rechenregeln an. Lemma 8.4 ist ein praktisches kleines Set von Rechenregeln, das kommt alles später in unseren Werkzeugkasten. Ich weiß nicht, wie weit Sie schon vorgeguckt haben, aber am Ende gibt es da so einen sogenannten Werkzeugkasten, so heißt es immer bei mir, wo so ein paar Rechenregeln stehen für die Genresymbole. Und zu den einfachsten Rechenregeln gehören die, die hier in diesem Lemma stehen, nämlich, dass man oben im Legendre-Symbol Zahlen ersetzen darf durch Zahlen, die modulo p dazu kongruent sind. Ich darf also modulo p vereinfachen und das ist super hilfreich. Dann, wenn p kein Teiler ist von a, dann ist a Quadrat über p natürlich 1, weil ja oben ein Quadrat steht. Das ist so banal, aber es hilft einem auch total oft, weil man in Zerlegungen häufig Quadrate finden kann. Naja, und dann verträgt sich das Legendre-Symbol mit der Multiplikation. Das ist auch super. Das heißt, wenn oben, je nachdem, was oben so rumsteht, kann ich erstmal schön faktorisieren, kann das zerlegen in haufenweise Legendre-Symbole, wo oben was Kleineres steht, wo es hoffentlich einfacher ist, das zu sehen oder auszurechnen. Das ist alles sehr praktisch. Und wir gucken mal, wie man das zeigen kann. Sagen, wenn Sie da irgendwo noch mehr Beispiele brauchen, sei es jetzt mit Tricks beim Rechnen oder wie man dann solche Lösungen sieht oder ne, so Zeug, einfach schon Glück sagen und dann gibt es dazu eine Podcast-Folge. So, Rückweisung Nummer 8.4. Und Sie werden schon sehen, dass das jetzt immer auf die gleiche Art und Weise läuft. Es gibt immer diese Spezialfälle, wo irgendwas durch P-Teiler ist und das ist dann normalerweise langweilig. Und dann gibt es die interessanteren Fälle, wo bei den Legendre-Symbolen 1 oder minus 1 rauskommt. Und das gucken wir uns dann immer an. Also gucken wir mal, in Teil A steht, dass ich A modulo P durch B ersetzen darf.
wenn die kongruent sind. Und naja, was kann rauskommen? 1, 0 oder minus 1. Wir gehen die Fälle mal kurz durch und dann schreibe ich gleich einen kurzen, blumigen Satz. 0 wird das Symbol doch genau dann, wenn die Zahl oben durch p teilbar ist. So. Wenn jetzt a durch p teilbar ist und a und b kongruent sind mod p, dann ist doch b auch durch p teilbar. Das heißt, dann ist in beiden Fällen das Symbol einfach 0. Langweilig, oder? Okay. Nächster Fall. A ist nicht durch p teilbar und b dann auch nicht und a ist ein quadratischer Rest. Na gut, dann finde ich halt so ein x Quadrat, x aus z, was kongruent ist zu a mod p. Aber dann ist es ja auch kongruent zu b, weil die beiden doch kongruent sind. Also ist dann b auch ein quadratischer Rest. Und genauso, wenn es kein quadratischer Rest ist. Das ist alles nicht so wahnsinnig spannend, oder? Ich schreibe mal was Kurzes hin und Sie dürfen sich beschweren. Beschweren Sie sich jetzt. Oder nicht? Dann machen wir weiter mit Teil B. Und Teil B ist eine Formel. Das stand da vorher auch mal anders. Das war falsch. Da stand mal, wenn oben eine Quadratzahl steht, ist das Symbol 1. Das ist aber falsch, denn die Quadratzahl könnte ja nicht viel teilbar sein. Und dann wäre der Wert nicht 1, sondern 0. Deswegen also jetzt so, wenn P kein Teil davon ist, dann ist das Symbol nicht 0, a ist ein quadratischer, also a Quadrat ist offensichtlich ein quadratischer Rest, also ist das Symbol 1. Also, ich mache das in Zukunft einfach so, Wiesen ist Zustimmung. Dann komme ich davon. Prima, klar. B folgt sofort nach der Funktion des Genre-Symbols. Und dann gucken wir uns mal C an. Und bei C machen wir auch wieder einfach eine Fallunterscheidung. Was da rauskommen kann bei den Symbolen. So, auf der rechten Seite gucken wir uns also A und B an. Wenn A durch P teilbar ist, dann ist das Symbol 0, dann steht auf der rechten Seite 0. Und auf der linken Seite, bei A mal B, steckt dann ja auch der Faktor P drin. Das heißt, die linke Seite ist dann auch 0. Ich kann das aber so ähnlich versuchen wie da oben. Na, nee, ganz so wird es nicht gehen. Falls A oder B durch P teilbar ist, ist A über P oder B über P schon 0, also ist das Produkt 0, und auch A mal B über P ist dann 0 in diesem Fall. Und das liegt daran, dass wenn A oder B durch P teilbar ist, dass dann ja auch das Produkt durch P teilbar ist. Das war also der Fall. Das heißt, ab jetzt gucken wir nur noch, was passiert, wenn A und B beide nicht durch P teilbar sind. Na, will jemand niesen zur Zustimmung? Nein, A, B, beide. Ich schreibe hier unten weiter, denn das ist jetzt sowieso schon die indem ich a mal b hoch p minus 1 halbe nehme. Naja, und jetzt ist das einfach Multiplikation und Potenzierung. Das heißt, das kann ich auseinanderziehen. Und dann habe ich da jeweils die Ausdrücke stehen für die Euler-Identität, einmal für a über p und einmal für b über p. Und jetzt gucken wir uns die Möglichkeiten an. Denn all diese Werte sind ja immer 1 oder minus 1. Wenn das 1 ist, gibt es hier die Möglichkeiten minus 1 mal minus 1 oder 1 mal 1. Und wenn es minus 1 ist, dann ist das halt minus 1 mal 1 in die eine oder andere Richtung. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Aber der Witz ist, dass halt immer nur 1 oder minus 1 auf diesen beiden Seiten steht und dass 1 und minus 1 modulo p nicht kongruent sind, denn p ist ja ungerade. In dem Moment, wo also diese beiden Seiten kongruent sind mod p, mod p vergessen, müssen sie gleich sein. Fertig, das war's. Da die ungerade ist. Dann sagen Sie es schon lüb. Ansonsten ist das jetzt der perfekte Moment, um zu unterbrechen. Und wir sehen uns am Donnerstag. Kleine Anmerkung. Donnerstag Nachmittag findet unser Weihnachtsgedoktium statt. Und da lade ich immer alle Studis sehr herzlich ein, weil Weihnachtsgedoktium normalerweise so gestaltet sind, dass man da auch, wenn man noch nicht 1000 Spezialvorlesungen gehört hat, ganz gut folgen kann und was mitnimmt. Und die sind häufig interessant, mit etwas allgemeineren Themen. Diesmal zum Beispiel mit einem historischen Ansatz. Ich denke, dass das sehr spannend wird. Und ich bin auf jeden Fall da. Vielleicht sehe ich Sie ja noch.